Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom TicTac-Podcast mit mir, Philipp Rüegg.
Mit Simon Balissa.
Und dem Luca Fontana.
Ja, jetzt endlich alle mit dem gleichen Mic. Ich kann niemand mehr lästern, dass wir unterschiedlich tönen. Und wenn, dann bin ich schuld. Vielleicht schlecht abmischen. Ich hätte wieder nichts gesagt. Ja, wir haben wieder ein ganz lässiges Programm für euch vorbereitet. Aber hey, zuerst, Luca, bist du eigentlich gut erholt vom Fest am Wochenende?
Ja, ich bin am Fest des Jahrhunderts gewesen. Oder,
also gut, bist nicht du auch im Winterfest gewesen?
Des Jahrzehnts bin ich gewesen, am Fest des Jahrzehnts. Nicht in Winterthur, schon gar nicht in Zürich. Ich bin in Mailand gewesen, wo die Fete abgegangen ist, wo... Europa hat zusammen mit Mailand gefeiert. Eigentlich alle haben sich darüber gefreut, dass der AC Mailand das erste Mal seit 11 Jahren wieder an der Spitze ist. Und das ist eine Rückkehr, die alle sehnlichst erwartet haben, wo alle willkommen heißen und wo wir hoffen, dass die Dominanz eigentlich jetzt erst gerade angefangen hat und noch lang wird gehen. Und ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr es erlebt habt, ob es für euch auch so speziell und einschneidend war wie für mich. Aber ich glaube, wir werden noch viel darüber hören, viel darüber reden. Es wird die nächsten 10 Jahre unser Leben maßgeblich
beeinflussen. Inter-Fans wird es speziell gefreut haben, oder?
Ich glaube, wenn Inter-Fans werden die jetzt abgestellt haben, den Podcast, sie sind jetzt weg.
du bist runtergefahren und dann, wo habt ihr den Match geschaut?
In einer Sportbar, Sports Pub heisst die, in Mailand, etwa 20 Minuten von Casa Mila entfernt, wo der Hauptsitz ist vom AC Milan. Und das war wahnsinnig geil gewesen, so mit der Bevölkerung. Das Problem ist, die Mannschaft war auswärts am Spielen, gewesen, etwa 2 Stunden von Mailand entfernt. Und in der Stadt selber hat Inter gespielt im San Siro. Und darum ist weil offenbar mit den Fernsehrechten so ist, dass man kein Public Viewing darf machen. Ganz neu, habe ich auch noch nie gehört, aber offenbar ist das so. Es sind plötzlich all die Sportbars unfassbar gefragt gewesen in Mailand, vor allem bei den Milan-Fans, die natürlich nicht mit der Mannschaft mitgegangen sind. Ja, ich habe wirklich erst am Tag vor der Abreise die Zusage per WhatsApp bekommen vom einen Sportbarbesitzer, dass da eine Gruppe abgesagt hat und wir einen Platz für uns haben können ergattern. Sonst wäre Bravo und hätte keine Ahnung gehabt, wo der Match schauen.
Aber wie ist die Aufteilung denn gewesen denn? Also weißt du, von den Fans?
Nur Milan-Fans.
Ah, okay.
Es ist voller Fernsehen gewesen, es ist nur Milan-Match gelaufen. Es hat keine Inter-Fans. Hättest du in dem Moment...
Die haben nicht gegeneinander gespielt, ja, stimmt.
Nein, die haben nicht gegeneinander gespielt. Es ist wirklich so ein Parallelduell gewesen. Nein, es ist reine Milan-Bar gewesen, nur Milan-Fans.
Ah, okay.
Das wäre sonst nicht gut.
Ja, aber ich habe noch gedacht, oder? Das wär hitzig gewesen.
Das wäre hitzig gewesen.
Du bist in Kriens gewesen, Phil, oder?
Ja, ich bin auf Kriens gefahren, da FC Vinti gegen Kriens schauen, was auch im letzten Match in der Challenge League. Das war geil gewesen. Wir sind auch irgendwie 2/3 der Zuschauer jetzt in das Vinti gekommen. Ist ja logisch, bei Kriens hat es ja meistens nicht so viel und dann geht es natürlich um nichts mehr. Und ja, es war geil gewesen, was dann... Die Vinti hat müssen gewinnen, oder? Und damit sie sicher in die Parage kommen. Und dann hat es aber noch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass Aarau hat können mit Unentschieden oder Sieg aufsteigen und Schaffhaus hat es auch noch können schaffen. Es war schon noch geil gewesen, dass alle drei haben können die Direktaufstieg, Parage oder rausfliegen.
Ja.
Und dann irgendwann hast du dann gehört, Vaduz führt 1-0 und so. Und dann ist es schon irgendwie... ein halbes Fest losgegangen und dann 2-0 und dann aber noch ein 2-1 und dann ist der Match ist fertig gewesen, die Kriens. Aber der in Aarau noch nicht, der hat 8 Minuten Nachspielzeit oder so gehabt.
Ja, das ist nur so eine...
Und dann sind einfach alle auf dem Feld gestanden, auf die Handy am Glotz und dann irgendwann ist irgendwie der Ramisi, da einer von Vinti, der glaube das schnellste Internet gehabt, der ist nämlich als erstes Singer losgerannt und dann
ist
es nachher gebrochen.
Wie geil.
Das ist geil.
Hey, und also Vinti ist jetzt 100... direkt aufgestiegen.
Ja, ist direkt aufgestiegen.
Ja, das sind sie direkt aufgestiegen.
Es hat noch x Beinbrüche und Armbrüche gegeben, weil es von der Tribüne runtergekumpelt sind, die Vinti-Fans in der Euphorie. Hast du das mitbekommen?
Ah, wirklich? Aber hätten sie... Ah, auf der anderen Seite?
Ja, auf der anderen Seite. Doch.
Aber dort, weil die Tribüne, die du hast runtergekumpelt, war eigentlich von Kriens gewesen. Jetzt hat es gar keine...
Komm, es hat jetzt schon Winti-Fans gehabt, die haben sich
irgendwie... Ah, du, nein, gut, okay, das stimmt. Die Ding ist natürlich auch noch von der Tribüne... Also ist etwa... Eine gute Frage. 2 Meter, 1,5 Meter.
Ja, ja. Also. Dort hat sich ein Sichtknöchelbruch zugezogen in der Euphorie.
Nein, ja gut, ja, wenn du schnell runterkommst oder so. Ja,
ja, ja, das ist geil, irgendwie weißt, dumm und irgendwie auf dumm. Ja, ja, voll.
Aber ja, das war lässig. Ja. Also ich finde es schon geil, vor allem dort eben, wir hören nachher auf über Fußball reden, aber schon geil, ich habe das immer vor ein paar Matches gedacht, es wäre so geil, wenn wirklich im letzten Spiel alle gleich viele Punkte hätten und dann Winti jetzt das beste Torverhältnis und es ist tatsächlich so rausgekommen. Platz 1, 2, 3 gleich viele Punkte und Winti hat ausnahmsweise mal am meisten Goal geschossen.
Das, krass, und dann auch wieder einmal im Tal der Tränen als FC Baden-Fan ist das für mich natürlich, ich weiss, Schadenfreude ist scheiße und so, aber ich kann es mir nämlich nicht verkneifen. Ich habe natürlich den Match zuhause geschaut und bin völlig euphorisiert, dann auch fast am Balkon gekumpelt.
Ich meine, das ist für die Spieler sicher scheiße, aber die haben einfach mit dem Keller einfach auch so einen Arsch von Trainern. Also vor allem dem missgönne ich es einfach am meisten.
Jetzt fangen sie schon wieder an, aber der Spielabbruch dort und der Becherwurf und so und bla bla bla. Ja, ja, ist ja gleich. Also, wir haben jetzt, ich glaube, es gibt
genau, noch,
wir werden noch nicht ganz fertig über Fußball diskutiert, hat die Saison. Es geht noch weiter, der FC Baden kommt in das Aufstiegsspiel am 1. Juni, ist das erste. und dann nachher, also jetzt am Wochenende geht es nochmal um den Gruppensieg und dann nachher gibt es unter Umständen nochmal 2 Runden Fußball-Aufstiegsspiel und dann der FC Baden dann aufsteigt, ja, dann haben wir alle 3 als Podcast-Hosts fußballtechnisch in dieser Saison das erreicht, was wir wollen, nämlich
Fußball-Märli.
Das Fußball-Märli, ja.
Genau. Fußball-Märli, so gut, so tue ich das Kapitel 1 titeln.
Fußball-Märli.
Ich hoffe ja immer, dass Schaffhausen rausfliegt, aber das ist eben, dort geht es wieder unter Schadenfreude. Gut, also kommt für das, was die meisten vielleicht eingeschaltet haben. wir fangen an mit den News, wo wir über Call of Duty-Entwickler Raven reden, die eine Gewerkschaft gegründet haben. Dann EA, die gerne verkaufen möchte. Und über ein Licht-Dezenz-Reparatur-Kit für Apple, für das iPhone von 40 Kilo. Über das wollen wir kurz schwätzen. Und dann haben wir ganz viele Sachen geschaut. Tokyo, Vice, Bad Guys, Chip 'n Dale, Love, Death, Robots und Prehistoric Earth. Wir haben ganz viel. Wir schauen, ob wir dann zu allem kommen. Und zockt haben wir Peglin und V Rising. Aber genau, bevor wir jetzt anfangen, doch noch etwas. Wir nehmen ja noch Preise, weil wir haben ja noch einen kleinen Wettbewerb am Laufen. In 2 Folgen, gell? Mhm. Wir sind in Folge 98, glaube ich jetzt, wenn es mir recht ist. In die Firma Folge 100. Und für das haben wir ja 2 Wettbewerbe geplant. Und bei meinen dann eben sind ihr gefragt. Und dann geht es darum, ihr könnt uns eure Einsendungen schicken, wenn ihr uns noch effet, uns noch macht. Und die besten 3, die uns eben gut noch machen können, für die haben wir einen Preis. Schickt uns wirklich einfach ein Audio idealerweise, oder? Könnt aber auch ein Video, hauptsächlich mit Kürz, 30 Sekunden oder so, und einfach eben einen von uns noch machen. Und schreibt nicht dazu, wer es ist. Wir wollen es dann erraten, oder? Und das könnt ihr schicken an podcast.digitech.ch oder im Discord-Kanal, dort hat es auch einen Podcast-Kanal, da könnt ihr es rein posten, dann finde ich es. Und genau, da haben wir ganz viele Sachen zu gewinnen. In diesen beiden Wettbewerben, Gesamtpreis, etwa schätzungsweise, oder sogar mehr als 2.500 Stutz. Eben unter anderem hier der neue Sony-Kopfhörer, der Noise Cancelling, der WH1000 XM5. Surface von Microsoft, das Logitech Bundle, dort haben wir diverse Sachen, Adobe Express und natürlich
den Game Pass.
Ja, wir verlosen den Game Pass, erstmal. Obwohl uns Microsoft nicht wollte sponsern mit dem, ist gleich, der rührt mehr auf.
Ja, genau, stimmt, genau.
Den Sandra,
genau. Genau, das andere haben sie uns gesponsert, das ist von unseren Partnern, eben da Sony, Microsoft, Adobe und Logitech, aber den Game Pass, genau, den schmeißen wir selber noch rein, wenn wir einfach gefunden haben. Das geht einfach nicht ohne.
Ohne das können wir es nicht machen. Und diese Preise haben einen Gesamtwert von, glaube ich, wir haben es noch nicht richtig ausgerechnet, aber es werden schon so etwa 2.500-3.000 Stutz sein. Also es gibt wirklich coole Sachen zu gewinnen. Und so einfach kommst du im Fall, glaube ich, nicht mehr an einen Surface oder an ein Headset von Logitech.
Ich kann es euch gerade sagen, bis jetzt hat noch niemand etwas geschickt. Also von dem, wer jetzt schickt, der gewinnt automatisch. Ja. Also,
gesagt, und wie der Wayne Gretzky gesagt hat, you miss 100% of the shots you don't take, oder?
Also von dem her. Jawohl. Vor allem, wenn es nur jemand reinschickt, dann könnt ihr dann alle 3 Preise gerade. Also Surface,
das,
Kopfhörer.
Das müssen wir uns noch überlegen.
Also sagen wir, die Chance besteht.
Ja, die Chance besteht, wenn wir uns noch nicht entschieden.
Wie gesagt,
ja,
eigentlich kannst du jetzt einfach einen Furz einschicken und wirst gehen. Das stimmt.
Ja, aber wir müssen herausfinden, wer es ist.
Ja, viel, viel.
Welcher Furz könnte das sein? Genau. Einfach einer von uns drinnen nachmachen, das langt. Und podcast@digitech.ch oder auf dem Discord-Kanal. Und genau, dann ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal wirklich tatsächlich hingeschrieben habe, aber das muss ich mir das nochmal merken, dass ich das auch wirklich auch in die Story noch reinschreibe.
Das müssen wir dringend in die Story reinschreiben, aber wir werden es noch sehen.
Also mit dem Preis schreibe ich es jetzt zu uns rein.
Genau, ja. Perfekt.
Tipptopp. Also, dann fangen wir jetzt an mit den News. Und da haben wir eben einiges. Also ich glaube, Simon hat schon mit dem anfangen. Genau. Mit der Game-Branche gibt es jetzt endlich eine Gewerkschaft.
Game-Branche ist sich gewerkschaftlich am Organisieren. Natürlich, es geht da natürlich um die USA. Game-Branche in den USA. Wir wissen es, man kann es immer wieder lesen. Die Gewerkschaften haben so seit den 80er, ich sage jetzt 70er, 80er, immer weniger. Immer mehr Bedeutung verloren. Natürlich geht ja dann die Angst um. Es gibt ja viele Firmen, Amazon und so, die sich mittlerweile auch so gewerkschaftlich organisieren, im Kleinen. Weil halt einfach sie genug haben von zu viel zu tiefen Mindestlöhnen mit Inflation und so in den USA. Das ist natürlich extrem scheiße und schlechte. Ja, schlecht zahlt, schlechte Arbeitsbedingungen etc. Darum hat Raven, das ist ein Call of Duty, einer von diesen Call of Duty-Entwickler, hat sich gewerkschaftlich organisiert. Und zwar nicht die ganze Firma, sondern einfach Qualitätsprüfer. Es ist sozusagen ein Game-Tester. Also das ist eigentlich der schlechteste, bezahlteste Job in der Branche. Das klingt zwar geil, den ganzen Tag nur gamen und ein bisschen aufschreiben, wo Bugs sind und so. Aber das ist wirklich ein Knochenjob, wo dann für irgendwie unter 20 Dollar in der Stunde einfach durchrüppelst. Je nachdem, wenn es dann aufs Release zugeht, halt eben auch gleich viel wird entwickeln, weil du musst ja den Entwickler sagen, was nicht genau läuft und so.
Zockst du immer den gleichen Scheiß durch, oder? Ich glaube, das ist wirklich so, das ist, wirklich nicht geil. Also, da musst du irgendwelche Schleifszenen, musst einfach immer wieder durchspielen und dann irgendwie tausendmal nach irgendeinem Kackpack suchen. Das ist nicht einfach so ein chillen, noch ein Gamen.
Also, eben. Das musst du minutiös und alles dokumentieren und so. Das wäre für mich komplett irgendwie, ich hätte keine Chance. Ich würde nicht einen Tag überleben dort, oder?
Und wahrscheinlich auch nicht irgendwie in einer Phase, wo das Game halbwegs fertig ist, sondern auch, so irgendwie so, geil. Ich gehe jetzt ein bisschen keine Call of Duty, sondern wirklich so, weil das Game noch einfach irgendwie 0 und 1. Also, weißt du, wirklich einfach noch in einem Zustand ist, wo du fast nicht das Game kannst bezeichnen. Du musst stupide die gleiche Sache den ganzen Tag machen, bis es mal. Ich glaube, das klingt geiler, als es ist.
Genau. Und 20 von diesen QA-Menschen, also Quality Assurance heisst es, glaube ich, hat sich im Dezember schon probiert zu organisieren und haben gesagt: Hey, schau, wir wollen eine Gewerkschaft machen. Raven, nehmt ihr das an? Und Raven hat gesagt, spielt ihr eigentlich? Und jetzt haben sie sich so wie offiziell formiert und sind jetzt offizielle Gewerkschaft. Also, das wäre der einfache Weg, oder? Du machst Kooperation mit der Firma und sagst, okay, das sind unsere Forderungen und dann nachher ist es easy. Oder sonst musst du deine gewerkschaftlichen Rechte, die es gibt in den USA, logischerweise, die Arbeitnehmerrechte wahrnehmen und wirklich Gewerkschaft machen. Und das haben sie jetzt gemacht. Raven ist auch die Firma, wir haben schon darüber geredet, die haben schon, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir sie geredet haben, aber es ist eine von den Firmen, die gestreikt hat im letzten Dezember, weil die Darstellungsbedingungen, Raven, logischerweise Call of Duty gehört dazu, Activision Blizzard, das noch Side Note, weil die Anstellungsbedingungen so schlecht sind, eben sind 60 Leute, haben sich dort schon mal in Streik begeben und 20, ich weiß nicht, ob das dann 20 von diesen 60 sind oder so, haben jetzt aber einfach auf jeden Fall die Gewerkschaft gegründet. Und die 20, die 20, die damals im Januar dann nachher gesagt haben, wir wollen eine Gewerkschaft machen und so, sind ihr dabei? Dann hat die Firma nicht nur gesagt, nein, auf keinen Fall, sondern sie haben dann einfach allen anderen einen neuen Arbeitsvertrag gegeben, außer denen. Was sie wollen gewerkschaftlich organisieren. Oder? Sie haben sie noch probiert, mit dem Daumen abzudrücken, damit sie ja keine Gewerkschaft machen. Oder? Mhm. Und haben dann nachher ist genau das Gegenteil passiert. Anstatt dass sie hätte können mit der Gewerkschaft irgendwie schauen, dass sie einen anständigen Arbeitsvertrag haben, haben sie dann nachher keinen neuen Arbeitsvertrag und haben müssen unter den alten, das ist so Psychospiele, unter den alten Bedingungen nachher, müssen weiterarbeiten.
Es wird alles probiert. Sie hat alles probiert, um das zu verhindern.
Genau, sie hat wirklich alles probiert, um das zu verhindern. Jetzt haben sie es tatsächlich geschafft und natürlich prompt ist Activision Blizzard dann die Sprecherin Ron Talia hat mir gesagt, ja, das ist schön, das ist ihr Recht, die Gewerkschaft zu gründen, aber es sagt halt schon so, wichtige Entscheidungen für die 350 Mitarbeitenden sollten nicht von 19 gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern gemacht werden und so. Also ich meine, auch die Aussage ist ja so völlig für den Arsch, irgendjemand. Wirklich, sie haben einfach den Schiss, dass jetzt die 19, wo sich jetzt organisiert haben, nachher für die ganze Belegschaft quasi, ja, für die ganze Belegschaft. Also ich meine, schlussendlich bringt es ja der ganzen Belegschaft etwas, oder? Weil entweder bietest du der ganzen Belegschaft die gleichen Bedingungen an wie für die gewerkschaftlich Organisierten, oder sie gehen in die Gewerkschaft, weil sie merken, ja gut, wenn wir dort sind, dann bekommen wir bessere Konditionen. Mhm. Ja, also finde ich geil, aber es zeigt wieder mal, wie komplett geschlossen eigentlich, ich würde es nicht mal auf Activision Blizzard beziehen, mhm, sondern wie komplett kaputt eigentlich die Firmen in den USA sind. Übrigens auch in der Schweiz sind ja nicht viele Branchen gewerkschaftlich organisiert, aber sie haben doch noch
Macht. Bei uns hast du vermutlich sonst einfach die besseren Arbeitsbedingungen.
Ja, du hast GAVs und so, oder du hast Gesamtarbeitsverträge, die natürlich von den Gewerkschaften ausgearbeitet sind und so. Dort fallst du je nach Branche dann drunter. Es gibt nur so, Piloten ist eine Branche, wo zum Beispiel alle in der Gewerkschaft sind, einfach weil das musst du so. Sonst wirst du einfach gedruckt. Und jetzt ist ja immer noch die Microsoft-Übernahme, die im Raum steht. Und Microsoft hat ja schon gesagt, ja, hey, look, wenn der Deal zustande kommt, dann ist das absolut kein Problem, könnt ihr eure Gewerkschaft weitermachen. Also, wie absolut kein Problem das ist, das ist jetzt vielleicht auch falsch gesagt von mir. Wahrscheinlich einfach zähneknirschend, ja, okay, übernehmen wir, genau.
Aber es ist vor allem, das tönt natürlich noch extrem wenig, bei hunderten Mitarbeitern haben das 19 gemacht, aber es ist halt schon so, dass da es ist beim ersten grossen Game-Studio in Nordamerika gibt es die Gewerkschaft. Es ist nicht die erste, es hat da im 2021 tatsächlich die erste Gewerkschaft in der Game-Branche, finde ich auch noch krass, oder? Vodeo Games heissen die, und das ist vom Threes-Entwickler, also das Mobile-Game, wo man da mit, das haben die vermutlich die meisten gespielt, oder?
Das Threes.
Ja. Dort, der Entwickler von denen hat die gegründet. Aber jetzt hier ist halt tatsächlich mit Raven und eben der Activision oder im weiteren Sinn eine grosse Firma. Und da geht man schon davon aus, dass das jetzt so ein Sogwirkung hat. Darum wird es auch so vehement bekämpft, oder?
Ja.
Weil, wenn die jetzt dort schnell dazugehen und sobald man merkt, irgendwie, dass das wirklich hilft, oder? Das ist natürlich die Voraussetzung, oder? Aber wenn das so ist, dann das könnte schon noch Auswirkungen haben auf die ganze Branche.
Absolut. Und ich meine, das ist, ich glaube, die erste, so BioWare, habe ich gelesen, ist auch schon dabei, sich gewerkschaftlich zu organisieren und so. Und ich meine, das ist schon, das kann so ein bisschen näher drutschen. Aber es ist eben ein Trend, der in den USA halt wirklich im Moment besteht. Also es ist nicht nur in der Game-Branche oder nicht nur wie jetzt bei Activision Blizzard, wo man schon viel negative Presse können lesen, sondern es ist wirklich in der ganzen USA, dass so ein bisschen die Arbeiterbewegung. Es ist halt dann irgendwann ist die Schere zwischen arm und reich so groß, dass es halt unweigerlich darauf rausläuft. Ich bin gespannt, wie das weitergeht dort. Aber es ist wirklich so, ich meine, schlussendlich die USA hat die wären nicht so erfolgreich geworden, hätte es nicht mal irgendwie Gewerkschaften gegeben, irgendwie so in den 30ern und so, die sich organisiert haben und sich gegen die Obrigkeit gewehrt hat. Oder sonst wäre, ja, das ist alles, ist auch in der Schweiz so Generalstreik etc. und so. Die Arbeiterschaft sich, tut mir leid, dass ich da meine linke Propaganda durchgebe, aber wenn die Arbeiterschaft sich organisiert, dann kommt etwas Gutes dabei raus. So.
Ja, das ist
schlussendlich keine politische Aussage. Ich sage nur, ich lasse mal so im Raum stehen.
Ja, aber ich meine, also, wenn hat schon irgendwie ein Unternehmen einfach nur irgendwie das Gute vom Arbeiter im Sinn? Das ist doch einfach eine Illusion. Also, schlussendlich geht es um den Profit.
Shareholder Value, um das geht es.
Ja, genau. In der Gamebranche, also wirklich, da zeigt sich, es hat sich immer und immer wieder gezeigt, dass es einfach, wird einfach gemacht und gespielt mit diesen Arbeitern. Wirklich, da stellt man alle nur auf so Vertragsbasis, also weißt du, so, sozusagen als extern ein, damit man nicht will, fixe Verträge geben, weil sie dann mehr Recht und mehr Lohn haben und so. Und einfach macht alle Tricks, damit es günstig ist und damit man die mit denen machen kann, was man will. Und es klingt halt schon so, dass das Einzige, was sie machen können, ist halt als Gewerkschaft, damit sie dort irgendwelche Gewicht haben und sagen, nein, ihr könnt jetzt nicht einfach irgendwie uns irgendwie Lumpen behandeln, keinen Lohn geben, keine richtigen Arbeitsverträge, einfach weil es günstig ist.
Das, ja, und dann immer noch so also, Bunde an Verkaufszahlen recht, und so. Ich meine, was kann ein fucking Tester dafür, wenn die Verkaufszahlen scheiße sind, weil irgendwie die Entwickler oder sogar noch weiter oben, die Leute, die Strategien machen, gefunden haben, ja, mal, es ist doch jetzt wirklich eine gute Idee, dass wir da einen Always-Online-Looter-Shooter mit Loot Boxen nochmal machen, weil das ist, glaube ich, das, was die Menschen wollen, oder?
Ja, shit, und einfach, das ist einfach, wie gesagt, da bin ich einfach auch der Meinung, das ist einfach auch lohnmässig, weißt, wenn da irgendwie genug Höhe und Manager einfach ihre so viele Millionen können abkassieren können, das ist halt ja. Einfach nicht gerecht, das ist einfach nicht gerecht.
Egal, was die Verkaufszahlen sagen, oder die kassieren sowieso, ja. Denen ist es eigentlich dann gleich, oder? Aber wer blüht, das sind die unten, die irgendwie, weiß auch nicht, 100 Stunden Woche geschuftet haben und irgendwie kurz vor dem Kollaps sind und nachher wird der Shit schlecht verkauft, weil einfach weiter oben irgendwie falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Obwohl wahrscheinlich ganz viel, ja.
Und kommen die oft in irgendwie ihre Boni oder so, sind ja genau. Mal so Metacritics-Scheiß-Ratings gebunden,
ja.
Oder?
Ja.
Und dann ist einfach so, die oben dran, die kommen schon genug Geld über, aber unten dran...
Ich bin mir 100% sicher, die das programmieren, also weißt, die Game-Entwickler, die wissen das selber, oh shit, das wird nicht lange mit Metacritic, da haben wir wirklich immer uns... weil die, das sind alles ja natürlich auch Gamer und so, die oben drin sind halt einfach Managers. We gotta do it. Battle Royale game. This is Battle Royale. That's the biggest thing. With the kids want that today. So.
Ja, überall Season Passes und
Season Pass, ja, genau.
Und all das Zeugs brauchen wir.
Genau. NFT, da bleiben NFT wir
und alles. Pass, okay. Fuck.
Da bleiben wir gerade beim Thema. Die Experten und von DLCs und Microtransaction EA sind auch wieder in den Medien gewesen. Und zwar geht es darum, es ist rausgekommen, dass sie würden gerne verkaufen. Oder merchen, natürlich noch lieber. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie die Zeit geheißen hat, was rausgefunden hat. Habe ich noch gar nie gehört. Aber Puck. Jedenfalls. Ja, Puck, genau.
Ja.
Und ja, die haben herausgefunden, dass aus verschiedenen Quellen, dass die schon mit verschiedenen grossen Unternehmen geredet haben. Dazu gehören NBC, Universal, Amazon, Disney, sogar Apple. Mhm. Und ich glaube, noch am ehesten stand ein Deal mit NBC, Universal, wo es dann aber wirklich, das wäre so ein Merger gewesen, oder? Also nicht einfach nur verkaufen. Und das ist natürlich, wie ich das verstehe, für eine Firma das Attraktivste. Dann hast du einfach immer noch mehr, am meisten mitzureden. Mhm. Aber ja, die würden jedenfalls gerne, sind schon länger dran und jetzt durch den Activision Blizzard Deal nur noch bestärkt gefühlt, dass sie sich ja, das gerne würden verkaufen. Und wie gesagt, der Firmenwert bei denen, die sind noch Activision Blizzard, sind sie, glaube ich, das nächstgrößte gewesen, einmal in der Story, die ich dort mal recherchiert habe, sind sie, glaube ich, jetzt muss ich es selber noch schnell aufmachen, aber ich glaube bei irgendwie 40 Milliarden
ja, oder so. Ja, kommt etwa an. Also laut GamePro sind es bei aktuell etwa 37 Milliarden
Dollar. 37 Milliarden, genau, ganz genau. Ja. Und ja, also ja, Microsoft wird das nicht gerade das Geld auch nochmal vermutlich parat haben. Also die aber die sind ja auch nicht aufgelistet. Na gut, dort wird dann auch mal Kartellbehörden oder irgendwie so vermutlich einschreiten. Darum, ja, mal schauen.
Für Sony ist es nicht wirklich attraktiv, habe ich das Gefühl.
Ja, kann man es. Also, ich könnte mir jetzt auch eher die, die es dort aufgelistet haben, solche die anderen grossen Firmen, die jetzt nicht unbedingt direkt im Game-Bereich sind. Ich habe es recht lustig gefunden, Devolver ist ein Publisher, der immer solche edgy. Also ich finde es nochmals noch lustig.
Ja, ja.
Und die haben tweetet, wenn irgendeiner EA kauft, dann. Wird er dann einfach herausfinden, dass er, wenn er es gekauft hat, noch 10 weitere kleine Payments muss machen, bis er wirklich das ganze Paket bekommt. So ein paar Microtransactions, bis du wirklich alles bekommst von ihm.
Bis alles dabei ist. Vielleicht auch noch ein Season Pass. Krass. Keine Ahnung. Aber schon ein bisschen.
Ach genau, du kaufst EA, du zahlst schon mal 10 Milliarden, aber du musst einfach über die nächsten 5 Jahre mit einem Season Pass und nochmal jedes Jahr 10 Milliarden
abdrücken. Für die Season. Mhm. Ja, aber kommt das für euch überraschend? Oder ist es eher, also das gerade, EA hat ja jetzt erst gerade doch, was haben die gekauft? Codemasters haben sie doch gekauft. Für irgendwie lumpige 5 Milliarden Dollar. Das ist jetzt
wer hat es an Take-Two jetzt Singa gekauft?
Ja.
Ja, nein, ich meine, ich finde, jetzt ist natürlich nichts mehr überraschend, oder?
Ja.
Also, weißt du, nachdem die grössten Activision Blizzard sind ja die anderen grössten gewesen, ist für mich natürlich jetzt alles, was weiter runter kommt, ja nicht mehr überraschend. Und bei EA ist das auch so. Du hast schon das Gefühl, die sind immer so ein bisschen am... am strugglen, also ein bisschen am rudern. Das schau, sie haben ihre FIFA, also
ja, das haben sie.
Nein.
Das
nicht
so. Das haben sie jetzt ja. Eben bald
nicht mehr. FIFA-License haben sie jetzt ja verloren, oder?
Nein, ja natürlich.
Also aber freiwillig, natürlich, freiwillig verloren.
Also freiwillig so. Abgegeben.
Man geht davon aus, oder sie gehen davon aus, dass es ja keine Rolle wird spielen, oder?
Mhm. Battlefield ja, ist in der Brüche, oder? Hat keine Playerbase.
Ja, das war auch nie so ein Seller gewesen, natürlich. Ich wüsste auch gar nicht, was noch FIFA kommt bei ihnen.
Doch,
ja,
das ganze Star Wars also, Franchise, die Lizenz, die Exklusivrecht, die sie mal hatten, bis 2023 laufen. Offenbar, also werden dann nicht verlängert von Disney aus, die gehen wieder zurück an Disney, die Exklusivrecht einfach an Star Wars Games.
Ein neues Herr der Ringe Mobile Game, habe ich gelesen. Wow.
Ja, es ist schon krass. Sie haben einfach ein Sportgame. Sie haben einen Madden in den USA, der sich gut verkauft, ja. Oder? Mhm. NBA ja. Haben sie dann irgendwann aufgehört programmieren, weil es einfach scheiße war. MLB, The Show, gehört Sony. Das sind dann noch nicht die grossen Fußballgames. Dann, gut, sie haben Codemasters gekauft erst gerade, oder?
Ja, aber, ja. So, aber wirklich grosse das heißt, Sachen, habe ich schon das Gefühl.
Aber nein, Battlefield war das Größte. Ja. Also, weißt du, damals, wo.
Aber schon lange nicht mehr, oder?
Ja, aber damals, wo Titanfall rausgekommen ist, oder? Haben sie Battlefield rausgegeben und nachher gerade noch einen Titanfall nachgeschossen und dort hat Apex. Battlefield kannibalisiert. Apex haben sie noch. Ja.
Hätte jetzt gerade gesagt, nach FIFA wird es wohl schon Apex sein. Ich kann mir vorstellen, weil Apex
ja, mittlerweile, ja.
Ja. Ja, jedenfalls darum, ja, kann man schon noch vorstellen, dass sie... Ja,
was ich noch spannend gefunden habe, sind die Namen, eben, wo sie in den Raum geschossen haben, wo allenfalls interessiert wäre. Also eben, wenn du sagst, Disney, Apple, Universal, also NBC Universal, sind sie eigentlich so eher, für mich eher so Medienunternehmen, oder? Dass die offenbar in der Game-Branche halt auch dort jetzt wollen wachsen oder das Gefühl haben, so, hey, dort ist Potenzial, dort wollen wir uns jetzt noch langsam reinwagen. Also, oder Microsoft, wo da kommt und irgendwie kauft, was haben sie gekauft, Bethesda und Activision Blizzard und so. Das sind immer so Gamebuden, die Gamebuden kaufen in dem Sinn. Und jetzt kommt plötzlich so, was, Disney will auch, gut, Disney hat auch schon vorher Games gemacht, aber ja, Apple... Ihr Mobile-Games.
Ja, Apple hat halt ihre Mobile-Geschichte.
Aber Universal und so, ja, also sind noch spannend.
Warner Brothers hat ja auch
Warner Brothers hat auch. Ja.
Ich glaube, wenn du es siehst, weißt du, oder vielleicht merken die und ja gut, die müssen das schon lange gemerkt haben, aber meine, der Game-Bereich ist ja deutlich lukrativer als Film und Musik. Mhm.
Netflix wollte ja auch in der Game-Branche wachsen und so. Also offenbar ist da aus Investorensicht sozusagen, kann man sagen, wahrscheinlich in der Game-Branche herrscht viel Potenzial. Und das merken alle, auch die Medienhäuser, je länger, je mehr. Es sind einfach spannende Namen, die ich jetzt nicht sofort als erstes gedacht hätte, wenn ich gesagt hätte, wer könnte sich EA kaufen, wer hätte wohl Interesse. Hätte jetzt nicht gerade Disney und Apple rausgeschraubt. Das finde ich noch spannend.
Ich meine, Apple würde jetzt am wenigsten glauben, einfach weil sie in der Vergangenheit nie so etwas in so einen Bereich eingestiegen sind, oder? Und nur immer so ein bisschen Larifari-Game-Sachen machen. Bei Disney, eben, die haben
haben schon Zusammenarbeit eigentlich
gehabt. Kleine, mittelgroße, was auch immer, Game-Bereich, aber da haben sie auch einfach Lucasfilm Games, da, wie es jetzt heisst. Bei Amazon, das sage ich noch, die haben ja ihr eigenes Studio, das nichts so recht auf die Reihe bringt. Ja, ist halt auch wirklich so, aber da wird es ein anderer... Die würden einfach auch zusammenpassen.
Ja.
So, nein, wirklich, das ist ein Sumpfheit. Die würden zusammenpassen. Ja, gut.
Also, ich bin nochmal schnell schauen. Ja. Übrigens, The Sims haben wir völlig vergessen. Das ist natürlich eine massive. The Sims ist massiv im Casual-Bereich. Need for Speed haben sie noch, ist aber auch so ein bisschen lahm.
Aber auch schon lang.
Ausgelaufen, so, ja.
Ich glaube, da kommt. Ist nicht da irgendwie da. Ey, ist nicht auf das Jahr eins geplant und wir haben noch nichts davon gehört.
Das ist sehr gut möglich. Das wäre ein typisch Need for Speed. Das letzte war ja schon grauenhaft. Ey, Medal of Honor-Serie, was ist mit deren eigentlich?
Stimmt.
Die haben mal, das ist das letzte VR-Game, glaube ich, das letzte war von dort. Ja, aber ich habe das Gefühl gehabt. Ja, die Marke ist aber auch tot.
Nein, wirklich, ja. Ja, ja. Und dann SimCity und Mass Effect. Und, aber tatsächlich...
Bioware halt, ja.
Aber du, man wird das sehen. Es nimmt mich Wunder. Ist ja nur eine Frage von der Zeit gewesen, bis irgendwie so etwas kommt. Und ich glaube, jetzt mit dem Serbo und dem Verein und so, die wollen jetzt noch schnell irgendwie Staffel Silber irgendwie verschachern, hey, bevor das irgendwie... ja, bevor das alle Lizenzen das... auslaufen und so.
Aber haben wir das gehört? Aber haben Sie das gehört vom, wie heisst der, der FIFA-Chef?
Gianni Infantino.
Yes. Ja, genau. Er hat sich ja geäussert wegen FIFA.
Oh, okay. Was sagt er?
Wegen Game. Ja, er hat einfach irgendwie, also ich kann nur gelesen, ich habe natürlich nicht den Wortlaut gehört, aber tönt hat es wie so. Weil einfach, er hat einfach gesagt, nein, da FIFA, das ist irgendwie die grösste und die beste Marke und es wird ja, weiterhin das beste Game bleiben und auch das einzige Game, Sport, Fußballgame und so und alles andere ist irgendwie so ein billiger Abklatsch, ich paraphrasiere jetzt.
Ja.
Aber wirklich so richtig wie so ein verletzter Hund. Also, unglaubliches Statement, wirklich so. Mhm. Sorry, also nur weil ihr die Kackmarke habt. Also, ich kann mir das nicht in keiner Welt vorstellen, dass ihr nächstes Jahr ein gutes FIFA-Game, das dann wirklich jemand anderes macht, wir können mithalten mit dem anderen. Ich meine, über das kann man ja sagen, was man will. Mhm. Aber die Qualität, also Spieler ist dann gleich, oder? Du Luke, weißt ja besser. Ist ja, trotzdem irgendwie unbestritten das Beste gewesen und nur weil der Name schon das Einzige, was weg ist.
Ja, ja, ja.
Das wird weiterhin das Beste sein für die nächsten paar Jahre.
Ich sag mal, Konami hat ein paar goldige Jahre gehabt, wo mit ihrem Pro Evolution Soccer, aber in den letzten paar Jahren sind die völlig weggeserbelt und ist eigentlich hat es nur noch, in dem Bereich Fußballsimulation gibt es eigentlich nur noch EA und FIFA und es wäre jetzt natürlich der ultimative Dick-Move, wenn Konami jetzt willkommen bei FIFA würde, das Recht kaufen und plötzlich ist Konami, das was früher Pro Evolution Soccer ist, heisst jetzt plötzlich FIFA und EA heisst irgendwie da was heisst das? EA Sports FC.
ich weiß auch nicht. Ja genau, das Lizenzproblem hätten sie dann weiterhin, nur weil sie FIFA-Lizenz haben, das bringt noch nichts, weil wenn ja, die anderen haben ja weiterhin alle wichtigen Lizenzen.
Ja, 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 FIFA-Lizenz beinhaltet ja wirklich nur den Namen und die WM. Und das sind alle anderen Stadien, Teamnamen, Wappen, Gesichter etc. etc. Das ist ja alles verteilt und an ganz anderen Orten als bei der FIFA selber. Ja. Und das ist nie gegangen.
Ja, und wer könnte schon das machen? Also, weißt du, irgendwie, welchen Entwickler kann ein Fußballgame machen, wo dann möchte mit dem FIFA mithalten? Eben, das ist noch Konami tatsächlich noch am glaubwürdigsten, wenn denen noch genug Geld gibt. Aber ich meine, die haben sie auch mit allen möglichen.
Ja, und Konami, weißt du, wenn du jetzt einfach FIFA-Lizenz hast, dann kannst du wegen dem musst du trotzdem noch mit allen Ligen wieder go verhandeln. Und so. Das heisst jetzt, wenn jetzt Konami, die FIFA-Lizenz beinhaltet wirklich nur die WM und den Namen. Und offenbar hat der Gianni Infantino oder beziehungsweise FIFA einfach wollen, die Lizenzgebühren von 150 Millionen auf 300 Millionen aufschrauben und, und dann nur noch sagen, hey, im Fall, es dürfen nur unsere Partner in diesem Game vorkommen, oder? Weißt du, so, wie die Fanmeilen, wo du nur Carlsberg kannst saufen und so, oder WM und so. Und das ist einfach die bekommen einfach den verdammten Rachen nicht voll genug, die hure FIFA. Das ist doch jetzt einfach das, oder? Und jetzt einfach klassisch, ich meine, ich glaube, sie sind die wahrscheinlich drunter werden leiden nach einer kleinen Übergangsphase, wenn EA Sports FC oder Wissen heisst.
Nehme ich auch
an. Hey, also, da fehlt, also stell dir vor, also erstens mal 150 Millionen im Jahr weniger. Das ist mal das Finanzielle. Das Zweite ist, all die Malen, wo du den Namen FIFA ins Maul nimmst oder siehst oder schaust oder was weiß ich.
FIFA ist und wenn's um das unzertrennbar Game geht, mit dem Game verbunden. Ja.
Das ist 4 Jahre lang Publicity, ohne dass du irgendeine WM oder etwas hast. Sonst ist, ich meine, wir haben UEFA Champions League. Wir reden von FIFA nur, wenn WM ist. Und nicht einmal, wenn EM ist. EM ist auch UEFA, oder? Also eigentlich, da geht ein Haufen, wie sagen wir denn, Publicity, PR oder
einfach. Du redest nur von FIFA, wenn es um Korruptionsskandal geht, richtig, oder um den Game. Das ist
wirklich so. Entweder Korruptionsskandal, irgendwie so Zeugs, Bestechungen, whatever. Oder wenn es ums Fußballspiel geht. Und das ist eigentlich nie.
Wir leben bei der WM. Du redest bei der WM nicht von der FIFA-WM. Das ist einfach die WM.
Aber,
aber ich möchte schnell mal sagen, dass die da geäusserten Sachen sind nicht unbedingt, widerspiegelt nicht meine Meinung. Ich muss dazu sagen, wir sind unser Schullager, das wir organisieren, wird immer gütig von der FIFA unterstützt wird, Geld. Darum, falls das jemand gehört von euch, sorry, das ist nicht unbedingt meine Meinung. Es ist,
der Simon distanziert sich. Der Simon distanziert sich von uns.
Du kannst einen Geldkoffer hinter dir mal zumachen. Also komm, dann gehen wir noch weiter
zu den letzten. Sorry, nur kurz, vielleicht noch zum Abschließen sagen, einfach nochmal, um es klar gesagt haben. Bis jetzt tut nur die News-Seite Puck über die angeblichen Verkäufe reden. Alle anderen schreiben von Puck ab. Oder alle anderen berichten, was Puck berichtet. Es gibt noch nichts Offizielles oder andere Quellen außer die News-Seite Puck.
Genau. Aber das erstens, genau, weil das Firmen immer miteinander reden, das ist immer so.
Richtig.
Also weißt du, dass EA mit Apple und so redet, das macht es mutig auch sonst. Mhm. Das ist einfach, so läuft das einfach in der Branche nicht. Und das wirklich etwas Konkretes, sieht man dann. Konkret ist aber jetzt schon das mit Apple und dem Reparaturkit. Das hat ja
super Überleitung, danke Phil.
Tipp für die, die uns nachmachen wollen, am Phil seine Übergänge.
Dumme Überleitung.
Dumme Überleitung.
Wir haben über das haben wir auch schon geredet, Right to Repair. Ja. Und das fängt jetzt in den USA an. Dort macht Apple, kann man jetzt eben seine Sachen selber reparieren. Also es gibt... Du kannst über die Webseite, ich weiß gar nicht wie viele, aber extrem viele. Ich sage so, sehr viele Einzelteile kann man dort schon bestellen, um gewisse Sachen am iPhone selber reparieren. Das dürfen wir jetzt. Und The Verge, die haben das gemacht. ich glaube, seit April kann man es in den USA, im Rest von der Welt kommt es später. Und er wollte den Akku beim iPhone austauschen. Und für das hätten wir für $50 hätten wir so eine Toolbox mieten. Hat aber müssen ein Deppel zahlen von $1200 und dann noch $70 für den Akku. Und was dort kommt, das sind wirklich so zwei kleine Reisekoffer,
ja.
Die knapp 40 Kilo schwer sind. Und dort ist wirklich einfach so, wirklich, du kommst verdammt die Werkbank mehr oder weniger rüber. Weißt du, irgendwie x Teile und. Also,
ey, das ist schon absurd. Du kannst ein
kleines Reparaturzentrum aufmachen. Ja.
Ja, also, aber. Ist das einfach, damit sie von dem Right for Repair, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Schutz vor dem Right to Repair, dass sie sagen, ja, look, ja, das kannst du schon, das und das kostet. Ich meine, jetzt schickst du irgendwie 40 Kilo um die halbe Welt, um einen 200 Gramm Akku austauschen, anstatt dass du das iPhone nehmen, schickst und erst macht das für dich jemand, weil das Geld, was es kostet, wenn du das aufrechnest, wahrscheinlich jemand ähnlich viel wird sein, wie wenn
es
machen
lässt. Also nein, oder? Es kostet mehr, selber zu machen, als es machen zu lassen.
Alright. Aber kann man dann so ein Reparatur-Kit, was ich mich frage, ich habe den Artikel nur überflogen, kann man so ein Reparatur-Kit, könnte man das jetzt kaufen, wenn man irgendwie so ein, oder? Das kannst du schon. Du kannst die zwei...
Für die besagte $1200, wo
kannst du kaufen, das ist ja, dann das kannst du wieso. Ja.
Das ist ja das Unglaubliche. Du musst das im Moment, also dort, wo es jetzt läuft, musst du das als Depot hinterlegen und du verlierst die $1200, wenn du das Set nicht innerhalb von 7 Tagen auch wieder zurückschickst.
Das genau, nur 2 Wochen hat sie es, glaube ich, oder irgendwie
eine
so.
Woche, 7 Tage. Für... 7 Tage.
Ach, ich habe gemeint, 2 Wochen.
Nein, er hat gesagt, du musst es innerhalb von 7 Tagen zurückschicken. Hey, sie haben das Set selber, sie haben die Batterie geschickt und das Set selber ist erst 2 Tage später gekommen. Er hat also nur noch 5 Tage Zeit gehabt, um es reparieren und zurückzuschicken. Und dann hat er die $1200 verloren und irgendjemand aus seiner
Redaktion hat richtig... Das Set ist gekommen und dann ist die Batterie 2 Tage später gekommen. So.
Oder so rum. Oder
muss auch so sein, weil wenn die Batterie zu ist, kommt, ist ja gleich. Die kannst du ja eh behalten. Ja. Aber das Set ist ja das Wichtige.
Richtig, genau. Und jemand hat richtigerweise festgestellt, er hat noch nie erlebt, dass er, wenn er ein Auto ist, gemietet in einem Land, dass er das Depot im Wert vom ganzen Auto hat müssen hinterlegen.
Ja. das ist doch ein Jetzt weiss ich ja genau, was ich sicher nie mache, nämlich so ein Reparatur-Kit stellen, weil ich bin mit 100%iger Sicherheit der, der es nicht rechtzeitig zurückschickt. Ich schaff's nicht mal, die Akkus vom Kiosk dort, weißt du, wo du schnell kannst laden auf dem Zug, wieder zurückzubringen. Ja. Ich habe 6 von diesen Akkus zuhause.
Ja.
Pünktlichkeit ist ja noch das eine. Es ist ja wirklich einfach auch schwierig. Also, er hat auch gesagt, also, das ist eine rechte Arbeit gewesen, um den Akku austauschen. Eben, ich meine, sie schicken dir auch 2 Koffer, oder? Mhm. Und wenn du es dann gemacht hast, dann sagst du noch nicht einmal fertig, weil dann wird der Akku gar nicht erkannt und du müsstest dann noch in eine Logistikfirma dazuschalten, wo dir den Akku verifiziert, damit das Telefon den wieder frisst, oder? Also damit der wirklich funktioniert. Also,
genau, und zwar über Remote Control noch. Also du musst das Handy musst du in dem Dienstmodus
oder
im Diagnosemodus. Du musst das Handy im Diagnosemodus starten. Und dich über Wi-Fi und PC mit dem Logistikunternehmen zusammentun, damit die es wiederum für dich können verifizieren können, dass du das Ding... Also warum überhaupt
kein
selber
Mensch
reparieren?
Das ist wie so. Kein Mensch, oder? Das ist einfach... Darum, der hat auch gesagt, also das es wirkt so offensichtlich, dass alles so gemacht ist, dass du das nicht machen willst. Das ist einfach wirklich... Ja, doch, du kannst das schon. Aber einfach irgendwie vorne buddelt es dir irgendwie 20 Meter tiefe Löcher. Doch, lauf doch da durch. Ist kein Problem, da hat es noch ein paar Minen am Boden. und so. Du kannst jetzt schon durchlaufen, wenn du willst. Und da am Strand kannst du baden, da ist einfach ein Minenfeld vorne.
Ja. Horror.
Ja, aber sehr geil, wirklich. Zwei Köpfe, so geil, wirklich, so geil.
Ja,
ja gut. Ja,
die Geräte sind einfach wirklich nicht gebaut, um selber aufmachen. Eben, Apple wehrt sich ja auch schon seit Jahren aktiv, dagegen, sogar auf politischer Ebene wehren sie sich dagegen. Oder? Das, du musst das Teil aufmachen und dann zum Zusammen, eben, er hat in diesem Set drin eine Art wie so eine Presse zum, und einen Kleber, damit du das wieder so kannst zusammenkleben und zusammenpressen. Und du weißt gar nicht, ob es funktioniert hat, bis du das Handy wieder einschaltest. Also im Notfall tust du das Handy aufmachen, austauschen, zusammenkleben, fix. Und erst dann siehst du, ob dein Fix gut war oder ob du wieder darfst, dein Handy aufmachen und herausfinden, was du daran kaputt gemacht hast. Also es wird wirklich einfach...
Ein Graus.
Right to Repair heisst, hey, warum ein Handy, ein niegelnagelneues Handy fortrühren, wenn du eigentlich nur müsstest vielleicht Batterie ersetzen und dann würde es wieder funktionieren. Und Apple sagt, wehrt sich dagegen und sagt, macht es dir einfach maximal schwer, damit du ja nicht auf die Idee kommst, dass das eine gute Idee sein könnte.
Ja, ist okay.
Naja.
Ja gut. Also komm, dann gehen wir doch weiter. Wir haben ja da noch diverse Filme und Serien zu besprechen. Eben, fangen wir an. Einmal gesagt, mit Tokyo Vice, das hast du gesehen, Simon, gell?
Ja, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen, aber ich wollte es dann unbedingt da besprechen, weil ich es super finde. Cool. Tokyo Vice ist, und auch, und da gibst du mir ja leider nicht recht, aber ich glaube, der Newswert steigt umso exponentieller, weil halt unsere Schweizer Nachwuchsschauspielerin Ella Rumpf dort mitspielt. Die Serie ist ein... wahrscheinlich ist es eine US-japanische Co-Produktion und Tokyo Vice, ihr wisst, Miami Vice kennt man vielleicht noch aus den 80er und tatsächlich gibt es eine Ähnlichkeit, nämlich den Michael Mann, der Michael Mann, der Michael Mann, wo Miami Vice gemacht hat, der führt Regie in der ersten Folge, glaube ich. Spielt in den 90er in Tokio und es beruht so auf wahren Gegebenheiten. Es hat damals nämlich so einen Journalist gesehen, namens Jake Adelstein, der wird gespielt von Ansel Elgort. Noch nie gehört vorne. Luca, kennst du den?
Baby Driver.
Ah, Baby Driver, ja logisch. Yes. Mal, ich habe ihn natürlich schon gesehen, ist mir bekannt vorgekommen. Ja, genau. Also vom Baby Driver, ja. Genau, der spielt der erste westliche Journey, der bei so einer japanischen Zeitung berühmt hat, konnte anhören, irgendetwas Shimbun, der weiß ich noch nicht wirklich nicht mehr.
Und ist die grösste Tageszeitung von der Welt, also ja. Auflagemässig
die grösste Tageszeitung von der Welt, was nicht schwierig ist, wenn du in der grössten Stadt von der Welt eine Zeitung rausgehst.
Richtig.
Und der hört dich da und wird dann, also ja, als junger, bissiger Journalist und so, aber kommt eigentlich aus Missouri, also aus den USA, als junger, bissiger Journalist, aber in einem völlig fremden Land, weil er dort natürlich immer die geilste Story machen, aber er ist wirklich so ein bisschen der kulturelle Unterschied wird ihm immer wieder zum Verhängnis, weil zum Beispiel so eine Szene ist, dass er irgendwie er ist ein Toter dort und er sieht, er ist offensichtlich ermordet oder er erstochen worden und das schreibt er dann auch. Also, und dann kommt sein Chef an seinen Tisch und sagt, du kannst da nicht über Mord schreiben, es gibt keinen Mord in Japan und so. Oder bevor nicht irgendjemand verurteilt ist, ist es einfach kein Mord und so. Das sind so klassische Journey-Fallen, wo bei uns natürlich schon so ist. Oder? Man kann es auch nicht einfach, wenn einer... Das machst du eigentlich nicht, aber das ist noch viel konkreter. Und der rutscht dann immer mehr so in die Unterwelt mit Yakuza und so ab, weil er dort am Ermitteln ist, unter anderem dann mit einem anderen Ermittler, der gespielt ist von Ken Watanabe, Last Samurai und Inception und so kennt man den. Unter anderem geht es dort auch um so Hostess-Clubs und die kommt dann unsere Schweizerin Ella Rumpf ins Spiel. Sie spielt jetzt so eine osteuropäische Hostess-Clubs sind so eine Eigenart von Japan. Das ist nicht, das sind kein Bordell, sondern du sitzt dort dran und nachher kommen schöne Frauen an deinen Tisch und du offerierst denen Sachen und redest mit ihnen und dann nachher gehen sie aber auch wieder weiter. Aber das besteht dann so eine, zwischen Klient und Frau entsteht so eine Beziehung. Man macht sich dann so ein bisschen gegenseitig Geschenke, oder? Die Frauen wollen natürlich mehr Köln von den Männern, die Männer wollen ein bisschen geliebt werden. Und das führt eigentlich nicht unbedingt zu Sex dann, aber es ist mehr so ein bisschen, das ist so das Game. Gibt es auch heute übrigens noch Und wer Yakuza als Game gespielt hat oder Gameserie, der erkennt ganz, ganz viele Sachen wieder so. Das ist, dort,
aber, gell, es geht, aber es geht schon, der Aufhänger ist schon die Aufdeckung von der Yakuza und so.
Genau, es geht um Yakuza. Ich weiss jetzt noch nicht genau. Wie gesagt, ich habe die ersten zwei Folgen geschaut. Im Buch geht es dann auch, wie ich meinte, das ist eine Buchvorlage, geht es auch noch um einen Mord an einer westlichen Frau. Aber da weiss ich jetzt nicht, wie weit das es da involviert ist. Aber es geht sicher, er ermittelt natürlich tief dort in dem Yakuza-Ding rein. Aber die USA
aber ist jetzt
noch wenig. Es ist halt mega geil. Also ich finde es mega geil, weil es ist halt wirklich so Neon-Tokyo in der Nacht. Also sehr, sehr stimmig gemacht, finde ich. Es ist ein recht spannender Thriller und zeigt also die Unterschiede zwischen Japan und West, und es ist voll nicht so actionlastig, was ich eben sehr cool finde. Es ist voll nicht so mega Schiessereien und Schlägereien, gar nicht, sondern wirklich nur so ein bisschen die Thriller-Geschichten. Natürlich schon auch sehr überzeichnet, Amis, was so ein bisschen, muss es ja sein, oder? Für uns, das um das ein bisschen verständlich machen, oder? Weil du als Westler die Gastro arbeiten, wirst sicher nicht gleich behandelt wie Japaner, aber das ist natürlich massiv überzeichnet dann, oder? Er ist nur der Gaijin, der zusammengeschissen wird und seine Chefin, die noch so ein bisschen halb zu ihm hebt, die stampft auch die ganze Zeit auf ihm rum und so. Aber das muss, glaube ich, in so einer Serie sein. Aber ich finde es super spannend. Also ich schaue es mit einer Freundin zusammen und sie ist auch super pumped, obwohl sie eigentlich an mich so Krimiserien eher skeptisch gegenüberstellt.
Ja. Ich habe den Trailer auch gesehen, den habe ich auch noch spannend gefunden, weil ich finde auch den Michael Mann eigentlich interessant. Und, aber ich hatte noch irgendwie in meinen Podcasts auch darüber geredet und dann habe ich gefunden, okay, das klingt jetzt insgesamt dann doch zu wenig gut. Im Trailer, oder ich habe glaube mal reingesappt, ist mir nur aufgefallen, die Szene, wo sie ihm loben, so, hey, krass, du kannst ja Japanisch und so. Und ich habe mich dann gerade gefragt, ist jetzt das wirklich so gewesen oder ist das wieder Hollywood? Weil alle anderen können ja Englisch, was ja auch ungewöhnlich ist.
Ja, das ist offensichtlich. Also man muss dazu sagen, man sollte es in der Originalsprache schauen, es ist die Hälfte, also mehr als die Hälfte fast, es ist halb Japanisch-Englisch. Und es ist wirklich, habe ich gesagt, da muss man darüber hinwegschauen. Weil sie redet dann so, komischerweise redet dann plötzlich so mit seinen Kollegen in der Zeitung am Englisch mit der einen, mit der anderen aber Japanisch. Und dann finden sie, wieso jetzt und so. Das ist so ein bisschen, das ist sehr random, wenn das was redet. Aber ja, und weißt du, also, es wird ja dann visuell dargestellt, oder so die noch nichts können, die wohnen in so einem Mini-Zimmerli, wo eigentlich wirklich eine Scheisseschüssel und ein Bett und ein Brünneli ist. Und so die ein bisschen höher gestellt sind, dann in ein bisschen grösseren Wohnungen und so. Natürlich die Yakuza in den grössten Villen, die du nie im Leben willst, so finden. So Zeug, das ist schon sehr überzeichnet und so. Das schon. Aber es ist irgendwie auch, ich finde es spannend. Ich finde es schön gemacht. Also der Film ist auch sehr schön gemacht.
Wie viele Folgen? Nehmen wir eine Stunde?
Ich glaube, es sind acht und es läuft auf Sky jetzt. Aber ich muss mich nicht darauf beachten, aber ich bin mir fast sicher,
doch, es ist richtig.
Es sind acht, oder?
Ja.
Und auf Sky
läuft es. Also es läuft auf Sky, ja genau. Auf Sky Show mit dem Entertainment.
Genau, und es sind acht Folgen. Genau, und auf Sky Show. Tokyo Weiss, also ja, ich finde es cool. Also gut, also ich bin natürlich als verdammter Hure Weeb und Japan-Fan, bin natürlich da ein bisschen voreingenommen. Allerdings eben, wie gesagt, man kann auch sagen, für Leute, die das nicht so, Ella Rumpf spielt mit. Übrigens auch nochmal, ich will jetzt noch nicht den Bogen schlagen zu der ganzen Netflix-Geschichte, wo wir darüber abgestimmt haben. Da haben ja unsere Leserinnen und Leser auch ihre eigene Meinung dazu. Aber, dass Ella Rumpf dort mitspielt, das ist natürlich lässig und ich nehme an, es werden noch mehr Schweizer Schauspieler und Schauspieler in Zukunft Chance bekommen, wenn wir ein bisschen mehr den Schweizer Film fördern. Da noch schnell
ein Lanzen brauchen für das. Wir könnten sie doch anfragen für den Podcast.
Ich frage sie mal, wir können sie mal anfragen, wenn sie nicht schon zu big ist. Ja. Wahrscheinlich schon.
dann schauen wir die Sachen nachher
an. Ja, genau, dann können wir die göttliche Ordnung schauen, wo sie auch mitspielt, by the way. Ja, auch Schweizer Film und geht auch ein bisschen um die Rolle von der Frauen, also wie sie zum Frauenstimmrecht gekommen sind vor gar nicht allzu langer Zeit. Also erschreckend gar nicht allzu langer Zeit. Also wenn ihr den noch kennt, dann googelt mal «Die göttliche Ordnung». Ich glaube 2016 oder 2017 ist der Film rausgekommen. Wahnsinnig, sorry, die Stimme verlappt mich gerade. Wahnsinnig eindrücklich. Grosser Filmtipp. Also, und ich bin jetzt auch nicht der grösste Schweizer Filmfan da draussen, aber der ist wirklich einer von denen, wo man schauen kann und vielleicht sogar gesehen hat. Und eben Tokyo Vice, ich habe das damals in meiner Serienvorschau. Ich mache immer Anfangsmonat eine Serienvorschau. Was kommt das Jahr alles? Das Jahr, was kommt diesen Monat alles raus? Auf all diesen Streamingdiensten, Sky, Disney App und so weiter. Und Tokyo Vice habe ich dort tatsächlich auch aufgelistet, weil mich der Trailer unfassbar, also wirklich mega, mega angesprochen hat. Und ich es einfach spannend finde, der Jake Elstein, wo ja da die Hauptfigur ist, wie du erzählt hast, Simon, hat das Buch auch selber geschrieben. Er hat das geschrieben, nachdem er aus Japan zurückgekehrt ist und dann ein bisschen freier war, Sachen können zu erzählen, die er dort nicht hätte erzählen können, weil er sonst einfach, weil er ständig mit Mord und Sachen, Drohungen konfrontiert war, wenn er da Sachen preisgibt. Sehr, sehr spannend. Also ich wollte mir diese Reihe unbedingt auch reinziehen und auch jetzt, nachdem was du gesagt hast, umso mehr. Ich habe noch schnell auf Rotten Tomatoes geschaut, was ein bisschen so dort der Konsens ist. Critical Rating 85%, Audience Score 90%, also auch durchweg sehr, sehr positiv angenommen. Ja.
Hey, jetzt habe ich gar nicht, jetzt habe ich schon vergessen, beim Trailer, wo wir vorher gesehen, in welcher Zeit spielt der?
Aber es sind die 90er,
glaube ich, oder? Ja.
Ende 90er.
Ja, ja, also der Edelstein ist irgendwie der Anfangs 90er, hat dort in Japan studiert und nachher dort ein bisschen gut gearbeitet und dann so Ende 90er, okay. So richtig ist der so zum richtigen, also sag ich jetzt Top-Schuhen. Wobei es gibt auch gewisse Leute, die sagen, ein bisschen Zweifel haben an seiner Erzählung, aber das ist immer so. Also.
Ist immer so, natürlich.
Ja, komm. Also komm, zum Weiteren, dort wollte ich noch ganz kurz abstechen, und zwar, weil wir dann noch über etwas anderes reden, wo es einfach passt. Aber da geht es auch um Verbrechen und so. aber in einem ganz anderen Setting. Nein, ich habe Bad Guys geschaut. Ich bringe den Tipp nur, weil ich euch kann sagen, ich möchte wirklich nicht schauen. Ich habe gefunden, ja, wieder mal so ein Trickfilm, das ist nicht von Pixar, aber so genau in dem Stil.
Animationsfilm.
Genau, Animationsfilm. Ich glaube, Dreamworks ist er. Und es geht irgendwie um fünf. Also, es ist so eine Welt, wo es auch mit Tieren geht und so, Tier und Menschen. Und sie sind so ein Verbrechergang, der eine ist ein Hai, der andere ist der Big Bad Wolf, da gibt es eine Schlange und dann, was gibt es noch? Irgendwie ein Piranha und eine Spinne. Und der Cast ist auch noch gut. Aquafina ist da die Spinne und. Der Big Bad Wolf ist der. Wie heisst der? Hey, aber egal, einfach im Englischen, das ist ein bekannter Cast und so. Das rettet dich jetzt auch nicht irgendwie, aber zumindest die Voraussetzungen sind gut. Hey, aber der Film, ich finde, der ist so durchschnittlich. Er ist nicht schlecht, aber er ist so durchschnittlich, dass ich schon gefunden habe, es war echt eine Zeitverschwendung, dass ich das geschaut habe.
Ja, ja.
Weil es geht einfach darum, sie sind die Bösen und schlussendlich findet sie einen, durch irgendeine Wendung, sie könnten doch eigentlich auch zu den Guten werden. Und dann geht es so um ein Heist, um ein Verbrechen. Du weißt von Anfang an, wer der Böse ist und wie die Story läuft. Und dann das andere Krasse finde ich, der ganze Film hat keine bleibende Szene. Weißt, oder irgendwie etwas Witziges. Weißt, irgendwie, keine Ahnung, Zootopia. Jeder weiss die Szene mit dem Faultier.
Das ist Zootopia. Ah ja, genau. Ja, ja, voll.
Das mit dem Faultier.
Und der, keine einzige denkwürdige Szene und auch visuell ist der so gewöhnlich. Das ist einfach ist ein Animationsfilm. Wirklich darum, hey, Bad Guys, also ich meine, ist nicht schlecht, aber kann man sich anders schenken. Und ich habe den wirklich eigentlich nur reinnehmen, weil der Luca hat es zuerst gesehen und ich habe danach gefunden, komm, ich schaue jetzt den an, damit wir zusammen darüber reden können. Und ich finde, Chip und Dale, Chip und Chap sozusagen heisst es ja.
Auf Deutsch heisst es Chip und Chap. Und ich habe irgendwie 30 Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass es im Englischen Chip and Dale wegen der Chip and Dales heisst.
Das ist so.
Mal? Ich glaube, das ist schon ein Wortwitz von dem. Weil es macht absolut keinen Sinn, so sie Chip and Dale zu nennen.
Ja.
Das ist absolut gar nicht.
Aber ich habe Luca kann ja nachher erzählen, was es geht, aber ich habe den reingenommen, weil ich habe den gestern gesehen und der ist auf allen Ebenen besser. Also wirklich, der ist für mich einfach gesagt, ist der wie so eine moderne Version von Who Framed Roger Rabbit. Aber du kannst das schöner zusammenfassen, Luca. Kannst du kurz sagen, was es geht?
No pressure. Also genau, Chip and Dale Rescue Rangers läuft seit letzter Woche auf Disney Plus. Regie geführt hat Akiva Schaffer. Ich habe ihn gar nicht gekannt. Ich musste auf IMDb nachschauen, was der sonst so gemacht hat. Und tatsächlich kommt er raus, er ist vor allem als Schreiberling und teils auch als Regisseur gelistet für Saturday Night Live. Und das erklärt schon einiges an der Tonalität des Films. Und auch am Casting. Der Andy Samberg macht dort mit als Chap, also der mit der roten Nase von diesen beiden. Andy Samberg natürlich auch, eine gestandene Persönlichkeit aus Saturday Night Live. Der John Mulaney spielt den Chip. Der hat zuletzt Spider-Ham in Into the Spider-Verse gespielt. Also das Schweine, der Seth Rogen macht, der ist irgendwie immer überall dabei. J.K. Ja. Simmons hat eine Sprecherrolle, Eric Bana, Will Arnett, Keegan, Dennis Haysbert. Also ein Haufen berühmte Persönlichkeiten. Und wie du gesagt hast, es ist wirklich Who Framed Roger Rabbit. Einfach um einiges zynischer und sarkastischer und das wirklich erst.
Ach genau, sorry, weil ich gerade reingeredet habe, das haben wir gar nicht gesagt. Der ist ja jetzt nicht ein reiner Animationsfilm, sondern wirklich mit echten Menschen und Szenen und mit reingeschnittenen Animations... oder?
Genau, also, genau. Eben, Who Framed Roger Rabbit, wo damals mit dem Bob Hoskins, glaube 1988 oder so, rausgekommen ist, wo auch so eine Verschmelzung von Live-Action ist mit Zeichentrickfiguren aus allen möglichen Franchises, oder nicht nur Disney. Und das ist bei Chip and Dale genau gleich, von der Story her. Es ist wirklich mega schön, mega geil gemacht. Die Story ist, 30 Jahre nach dem riesen Erfolg von der Zeichentrickserie, ist das jetzt alles schon lange vorbei. Heute ist die Freundschaft zwischen Chip und Dale zerbrochen. Ihre Karriere sind am Nagel gehängt, mehr oder weniger der Chip.
Sie sind Schauspieler.
Sie sind Schauspieler, wo die Rolle gespielt haben halt in Rescue Rangers. Oder? Also das ist eine Zeichentrickserie, wo sie halt als Schauspieler mitgemacht haben. Aber mittlerweile ist der Chip Versicherungsvertreter. Der Chap hat sich einer CGI-Schönheits-OP unterzogen, um sich von Convention zu Convention zu huren und ein bisschen die glorreiche Zeit aufleben zu lassen. Und dann eines Tages aber verschwindet ihr guter Kollege Samson, der eben auch in der Rescue Rangers-Serie mitgemacht hat. Seine Käsesucht hat ihn quasi in finanzielle Probleme gestürzt und hat dann halt Schulden bei den falschen Leuten gemacht und, und dann ist er verschwunden. Und damit müssen Chip und Chap jetzt tatsächlich auch im echten Leben mal einen Fall lösen und während sie den Fall lösen, möglichst auch ihre Freundschaften miteinander wieder kitten. Und ich habe den auch in meiner Serienvorschau genommen und gesagt, oh, dort schon als Kommentar, also entweder wird das grossartig oder beschissen, es kann fast nichts dazwischen geben. Ich muss sagen, ich habe den richtig geil gefunden. Also eben,
der ist mega gut. Der
ist wirklich geil gewesen. Es ist natürlich eine riesige, reine Nostalgiebombe, der ganze Film. Ohne das würde es natürlich nicht gehen. Aber es funktioniert tatsächlich mega gut. Auch weil der Film, also die Story ist einfach gestrickt, ein Kriminalfall mehr oder weniger, teilweise fast ein bisschen Film noir. Aber es hat immer wieder mega witzige und clevere und vor allem für Disney erstaunlich sarkastische und zynische Seitenhiebe an die ganze Showbranche, an das ganze Hollywood, an das Gehabe mit Agenten, an die Ideenlosigkeit. Also irgendwann mal kommt eine Szene, wo sie irgendwie sagen, ja eben, in Hollywood, dann fängt nichts mehr Dümmeres ein. Also die Fortsetzungen werden immer blöder. Und dann siehst du den Ausschnitt von einem Batman vs. E.T. Film. Batman vs. E.T. so Zeugs. Oder eben auch so Themen, die eingeflechtet werden, zum Beispiel eben Schönheits-OPs, um länger relevant zu sein. Oder Stars, die sich in Drogensümpfe verlieren. Und
vor allem, er ist, ich meine, der hat sicher irgendeine Freigabe ab 6, ich weiß es auch nicht. Aber er ist im Fall, also ich hätte jetzt, gut, meine Tochter ist irgendwie 4,5, aber ich hätte jetzt mit ihr nicht geschaut, weil er da auch. Also auch später nicht. Ich finde, er ist nicht so... Es ist kein Kinderfilm. Also weißt du, er hat auch... Von den Bildern her ist er zum Teil sehr düster. Und vor allem, was dann rauskommt bei der Story, ist eh huere geil. Und das ist auch so. Das ist noch... Wirklich, das ist ziemlich dark.
Ja.
Und ich habe auch gefunden, wie du sagst, die ganze... Er lebt vielleicht ein bisschen zu fest auf eine Art von einer popkulturellen Anspielung. Weil weißt, er hat sogar am Schluss noch so eine Terminator-Anspielung und so. Und ich habe mich dann auch mal gefragt, ja, könnte man nicht einmal etwas selber machen, aber es ist irgendwie dann halt konsequent im Film, oder? Weil der ist ja eine Referenz an die Serie. Und wirklich, dann lebt er... Du musst ja gar nicht den Trickfilm kennen von früher. Es ist nicht einmal... Es macht es auch nicht einmal so viel besser, habe ich gemerkt. Weil es hat schon ab und zu Referenzen, die und die Folge. Und dann merke ich so, ja, stimmt, doch, die kenne ich auch, weil ich habe das natürlich auch und runter geschaut.
Ja.
Aber ich habe die geilen Sachen wirklich gefunden, solche die Verschmelzungen. Weißt du, der Ugly Sonic kommt vor.
Ugly Sonic.
Der Sonic, wo nur die Zeit
aus dem Trailer. Nein, wirklich. Also gerade den.
Sie hat extra genommen, weil der Chap ist auf der. Sie sind auf der Comic Convention, so ein bisschen so bei diesen abgestellten, die jetzt nicht mehr so interessiert. Und einem Stand ist einfach der Ugly Sonic, der im ersten Trailer rausgekommen ist und von allen so bashed worden sind, dass sie den Film irgendwie um 3 Monate verschoben haben, um den Sonic neu zu machen. Und er ist einfach dort mit seinen grusigen Zähnen. Und das ist wie auch voll zum Joke im Film so, dass er da so grusige menschliche Zähne hat. Und das also, ist einfach auch
drin. Im Trailer, wie geil. Im Trailer hat man ja auch gesehen, dann siehst du irgendwie die Cats aus dem neuen Cats-Film, die einfach so im Müll wühlen, weißt du, so in einer Seitengasse und so.
Ja, wir sind im Uncanny Valley. Und dann können wir jetzt sagen, so oh, das sind all die CGI-Figuren von den 2000er, weißt du, die
wo so... Uncanny Valley, okay, I see.
Und dann kommen die Figuren tatsächlich so, die grusigen Polar Express-Figuren oder wie die heißen, also weißt du, einfach so, wo genau so ausgesehen, sie haben das hure gut animiert. Sie hat das perfekt hässlich Uncanny Valley animiert, weil es ist ja auch Uncanny Valley, wo sie drin sind. Das muss so ausgehen. Das sind so Sachen.
Also. Hey, der ist, ich finde, er ist wirklich sehr gut gewesen. Und eben gerade im Vergleich zu Bad Guys, der ist auch so visuell so viel interessanter gewesen. Weißt, erstens eben der Gegensatz natürlich zwischen der echten Person und den Trickfilmfiguren, aber auch, ich finde, sie haben die noch ganz interessante Art gezeichnet. Weißt, sie sind nicht so super hochauflösend, mega schön, sondern wirklich so ein bisschen. Ich finde, du tust das ein bisschen wiedererkennen, das von früher, oder? Absolut. Aber trotzdem auf modern gemacht. Und dann natürlich eben der Chip oder der Chap, welcher ist der mit dem Hawaii-Shirt da? Der Chap. Der ist einfach 3D. Ja. Oder? Ja. Der ist einfach so geil.
Er hat eine CGI-Schönheits-OP gemacht, damit er jung und frisch bleibt und so, weil das halt in Hollywood heutzutage muss man sie ja machen, um relevant zu bleiben. Und dann... Und
mit der Summi und
ja. Das ist hure... Das habe ich auch so einen What-the-fuck-Moment gefunden. So.
Aber du musst jetzt nicht... Nein, ich verrate
den nicht. Aber das hat einen rechten What-the-fuck-Moment drin. Nur schon für den habe ich gedacht, das ist hure fragwürdig, so etwas Kinder vorzusetzen.
Es hat wirklich ein paar Szenen, findest du. Das viel Spass, denn, wenn du das mit den Kindern schaust, um diese Szenen erklären, du. Ja, wirklich. Nein, es war gut. Chip, wie heisst der auf Deutsch? Heisst er auf Deutsch auch Chip and
Jab? Nein, heisst Chip and Jab. Chip and Jab.
Schon, heute heisst er Chip and Jab. Ich hatte gedacht, vielleicht heisst er neu. Genau. Okay. Ja, Ritter des Rechts. Ja, den kann ich sehr empfehlen.
Also ich habe wirklich, ich habe mich bei dem Film. Ich habe irgendwie noch gedacht, es könnte im Fall noch geiler werden, als man befürchtet hat, wo man es erst mal gehört hat. Ich finde auch geil die Anspielung vom Chip, so, wo du siehst Chipmunks, die rappen und er so, ach, natürlich müsste ich jetzt auch noch rappen. Oder so. Das ist so geiler Shit. Wo
nein, wirklich. Ja. Ich habe auch von A bis Z gut gesehen. Elvin
nennt den Chipmunks.
Visuell und inhaltlich sehr clever. Alright. Dann habe ich noch, da muss man auch nicht so viel, das ist einfach, damit ihr es auch nicht verpasst, das zu schauen. Love, ich weiss einfach nie, Love, Death, Robots, irgendwie so. Okay. Das ist schon die dritte Season. Das ist so eine
Sammlung von... Mega verpasst. Ich bin gerade überrascht, dass es schon die dritte ist. Ja.
Hey, 9 Geschichten, wo eben, ich glaube, es muss einfach etwas von diesen 3 Wörtern muss, das Film muss drin vorkommen.
Genau. Es muss. Und, es darf alles sein. Ja, nein, sorry, erzähl du bist am Erzählen.
Ja, aber einfach die Elemente, irgendetwas von dem muss vorkommen. In der Vergangenheit ist mehr futuristisch gewesen. Und es sind einfach Kurzfilme zwischen 10 Minuten und der längste ist vielleicht 20. Und verschiedene Macher, verschiedene Stile. Einer von den ersten ist irgendwie dann wirklich so auf einem Piratenschiff mit so einer riesigen Krabbe irgendwie. Und wirklich einfach visuell mega geil. Und einfach, ich liebe so Kurzfilme. Sie sind alle mega spannend gewesen und sehr brutal. Also das im Vergleich zu den alten nochmal... Habe ich es schon fast. Also, mich stört Brutalität nicht, aber das Einzige, vielleicht ein bisschen kritisieren, ich hätte gerne zwischendurch nochmal. Der erste ist locker, aber nachher alle sehr brutal. Und ich finde, es hat nochmal etwa einen etwas lockerer vertreibt, habe ich gefunden. Aber es ist gleich, wirklich visuell. Das eine ist sowieso eine Miniatur, so Tilt-Shift-mässig. Und dann irgendwie einer von der letzten, das ist. Der ist richtig so verstörend und wo ich mich bei einer Spannenszene wirklich gefragt habe, also ich habe mir genau anschauen, so, also das ist, doch, ist schon ein Animationsfilm, es sieht schon komisch aus, aber wirklich so ein, der siehst du im Trailer, der fällt gerade der, der glaube als erstes kommt, aus Wein aus dem Wasser rauskommt und dort geht es irgendwie darum, irgendwelche spanischen Eroberer, vermutlich irgendwo in Amerika oder so, aber so nach dem sieht es irgendwie aus, wo dann du weißt nicht, was sie dort machen, aber dann gibt es halt so eine komische, keine Ahnung, Sirenen oder irgendwie so im Wasser, weißt du, so eine Meerjungfrau, was auch immer, und dann die verzaubert dann die, aber eben, es ist nicht, verzaubern ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach wirklich, es ist inhaltlich passiert immer irgendetwas anderes. Es ist wirklich immer sehr, meistens sehr düster, aber es hat schon auch ein bisschen Humor drin und so. Und ja, also ich finde es einfach absolut sehenswert. Da kommst du wirklich im, und jede ist etwas anderes, da wird es jetzt nie langweilig, weil es eben, sie sind ja so kompakt. Mhm. Aber ja, ja.
David, Love, Death, Robots auf Netflix. Wo das Social Network und so gemacht hat, das steht dahinter. Offenbar.
Ah, stimmt, das ist immer noch, ja. Oder?
Also er, nicht Regie, okay. Also Regie machen immer andere. Ja. Und es gibt irgendwie die Blur Studios, die dort vor allem involviert sind, und das macht, aber es hat das schon, okay, andere Animationsstudios. Und an dieser Stelle will ich auch noch mal schnell einen Querverweis machen, als Fantosch im September wieder stattfindet in Baden. Weil, wenn du das jetzt, die Faszination, die du da jetzt teilst, die kannst du dort eine Woche lang dir geben, weil dort laufen nur Kurzfilme. Und ich, das ist tatsächlich etwas, wo mega bereichernd ist. Und vor allem finde ich es geil, so, dort sitzt du noch eineinhalb Stunden im Kino. Und ich meine, du siehst ja, es kommen 10 Filme. Und wenn jetzt der 10 Minuten geht und du hast keinen Bock auf den, hey, in 10 Minuten kommt etwas Neues. Ist aber auch mega intensiv, um so Zeug irgendwie dann eine Woche lang zu schauen. Aber ja, ja, das hat noch ein bisschen einen höheren künstlerischen Anspruch, dann wahrscheinlich das Fantosch. Aber auch die sind ja recht artsy teilweise, oder?
Also das sind, da kann ich auch noch sagen, genau, das sind schon noch, also sie sind, jeder hat da wirklich völlig einen anderen Stil. Sie sind, also ich, mir haben jetzt alle extrem gut gepasst. Mhm. Und sie sind wirklich sehr unterschiedlich gewesen, von so ein bisschen, mehr ein bisschen handzeichnet, mehr so ein bisschen, die einen haben wie so die 70er-Jahre-Comics im Weltraum, Captain Future oder so. Hat mich so an das erinnert. Und dann, die einen sind wieder so ein bisschen mehr Computergrafik gewesen und so. Aber ganz geil.
Auch nochmal ein Tipp, also, wenn ihr irgendwie tatsächlich einen Blu-ray oder DVD-Player habt. Genius Party und Genius Party Beyond sind zwei Kurzfilme von Studio 4C. Das ist ein japanisches Animationsfilmstudio, das genau auch so ist. Mega geile Kurzfilm in diversen Animationsstyles, die Huren zwischen absurden, aber auch schönen und mega brutalen Storys erzählen. Genius Party und Genius Party Beyond, auch da wieder das etwas, das ihr gerne könnt eintippen und bestellen bei Galaxus, bei Digidec oder sonst, wo ihr euch jetzt seht und DVDs bestellt. Außer bei Amazon bitte nicht.
Gut, also, dann habe ich noch einen. Ich habe zwar nur eine Folge gesehen, aber ich habe gefunden, ich muss es euch gleich noch kurz erzählen, weil es ist jetzt gerade gestartet. Die Serie, ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, wie lange sie geht. Das habe ich nicht einmal nachgeschaut. Vielleicht könnte ich das Luca schon machen. Aber ich habe Prehistoric Planet, habe ich die erste Folge geschaut. Es ist eine Stunde gegangen und das ist wirklich so ein David Attenborough-Doku. Wie heissen all die Planet Earth, Blue Planet und so, halt all die Naturdokus, aber da einfach mit Dinosaurier. Aber halt mit, da bin ich einfach ziemlich sicher, ich wollte es noch nachlesen, wie sie das ganze Making-of gemacht haben, aber ich bin sicher, sie haben es an echten Ort gefilmt. Da bin ich einfach überzeugt, das ist eh so gewesen. So gut sieht das Computerzeug noch nicht aus. Aber genau, natürlich die ganzen Dinos mit Computer und es ist wirklich einfach von der ganzen Machart ist es wie so ein Naturdoku, oder? Weil er erzählt dann auch. Und du erfährst ganz normale Sachen über die Dinosaurier und sind halt einfach mit Dinosauriern, die es halt nicht gibt, oder? Und du siehst im Fall, die sehen schon verdammt gut aus. Ich finde, man merkt es, je grösser sie sind, desto eher merkst du, dass es eben nicht echt sind. Aber es ist überhaupt nichts an Kenny Valley-mässig natürlich. Also es ist wirklich so. Du hast nämlich das Gefühl, da Bewegung und so, gerade bei den Unterwasserrahmen, habe ich das Gefühl, hat man es am ehesten gemerkt. Aber schon noch faszinierend zum Zuschauen. Weißt du, wie die Wesen auch gewesen sind, oder? Es hat dann irgendwie so Setting, wo so ein bisschen wie man sich das Loch Ness mutig vorstellt. Und die sind dann eben offenbar irgendwo so Küstenregionen gewesen und haben dann dort so abgeschliffene Steine dort geschluckt. Also haben sich den ganzen Magen gefüllt mit diesen Steinen und diese Steine haben dann, das Essen so ein bisschen verkleinern im Bauch.
Zum Mitverdauen sozusagen. Und, quasi du sagst, es ist wie so gefilmt wie eine Planet-Erde-Episode, ob einfach da Natur von Filmer mit der Kamera im Dschungel wären und dann irgendwie eine Horde Dinosaurier gesehen hat und gesagt hat, jetzt halten wir die Kamera drauf. Und irgendwo ist der David Attenborough im Hintergrund und macht «The most dangerous planet animal on Earth, looking here».
Genau so.
und redet einfach so.
Ja, genau so.
Als ob es dir irgendwo gäbe im Park.
It's an act of desperation.
Ja. Genau. Das wäre, wenn er aus Schottland wäre.
Aber nein, es ist wirklich von Apple Plus, oder? Wie fest? Ja. Weil das, was an diesen BBC-Dokus und wo ich weiß nicht, ob es Netflix war, also sie haben ja einmal den Attenborough und so ein bisschen Naturdoku machen, und das war mir schon too much mit musikalischer Untermalung und Dramaturgie. Das ist das, was an Planet Earth und BBC, weil die sind so slow, die Serie. Darum mag ich die so. Und sobald dann, nur weil David Attenborough steht, ist ja die Regie nicht für jemand anderem. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es dann für mich zu dramatisch und zu Ami, zu National Geographic ist. Ist die Berechtigung?
Also ich habe die anderen jetzt nicht gerade vor einem Jahr, glaube ich, die letzte geschaut. Also ich habe das Gefühl, es ist sehr nah dort dran. Also ich habe zwischendurch auch das Gefühl, ich glaube auch, Planet Earth ist vielleicht noch ein bisschen, mehr down to earth. Vielleicht ist es auch Haarspalterei. Mhm. Also, wenn es jetzt nicht wüsstest, dann könnte das der neueste Teil einfach sein. Also wirklich, weißt, die sind ja schon auch Hochglanz und so gemacht. Eben der vielleicht sogar noch ein Mühe mehr einfach, weil sie natürlich freier gewesen sind, wo sie es drehen, oder? Da haben sie natürlich einfach die Settings sich aussuchen.
Fünf Jahre lang irgendeinen auf die Pier schicken, damit er 20 Sekunden einen Vogel kann, auf den Balz zeigen, sondern du tust ihn einfach rein.
Genau, da haben sie natürlich, natürlich die schönsten Locations, oder? Darum sage ich, wirkt es vielleicht sogar ein bisschen zu kitschig, aber es ist wirklich sehr geil gemacht. Du hast eben mit irgendwelchen Flugdinosauriern zum Wasser, am Anfang kommt der T-Rex. Geil. Und wie er irgendwie überschwimmt mit seinen Kindern und so. Und ich habe es schon. Also am Anfang habe ich es zwischendurch fast ein bisschen langweilig gefunden, weil es, also nie nicht langweilig, aber schlussendlich schaust du gleich etwas, was künstlich ist, oder? Es sind nicht echte Tiere. Da habe ich wie gefunden, so irgendwie brauche ich gleich ein bisschen mehr, oder?
Ja, das macht eben die Planet Earth-Geschichten und so aus, weil dort die Spannung ist so, hey, die haben, wow, krass, das gibt es wirklich, wow, krass, das haben sie wirklich können filmen, wow, krass, wie haben sie das schick gefilmt? Und das Geilste habe ich dort immer am Schluss gefunden, die letzten 10 Minuten, also ein bisschen Making-ofs, wo so behind the scenes, das habe ich immer das Beste an denen gefunden. Das fällt halt wie alles
drum, weg. Ich nehme an, das wird einfach nicht jeder gleich haben, oder? Also ich glaube, die einen können vielleicht einfacher darüber hinwegsehen. Und ich habe es dann auch gefunden, dass ab der Hälfte jetzt wieder ein bisschen mehr reingezogen. Ich glaube, es hängt auch darauf an.
Du musst ein bisschen Suspension of Disbelief sozusagen, dass du dich wirklich darauf einlässt, so als ob das wirklich irgendwo in, keine Ahnung, in Panama oder wo auch immer die Dinosaurier sind, gefilmt worden wäre.
Und halt, aber auch inhaltlich. Das heißt, du findest auch nicht immer alle Folgen gleich gut. Weißt, das stimmt auch wieder. Gefällt der Giraffe besser, als jetzt irgendwie die zum tausendsten Mal die Pinguinen und so.
Ja, das stimmt. Ja.
Vorschauen auf die nächste Folge und dann noch interessante.
Ich
schaue sicher noch weiter.
Ich habe noch schnell nachgeschaut. Es werden insgesamt 5 Folgen sein. Die erste ist am 23. Mai rausgekommen. Und dann kommt jeden Tag eine neue raus, bis am 27. Dann kommt die 5. raus. Ja. Wie gesagt, der David Attenborough ist der Narrator. Produziert ist die Serie von Jon Favreau und Michael Gondin worden. Ja, und Musik kommt von Hans Zimmer.
Ah ja, gut, der hat jetzt aber schon BBC-Sachen gemacht. Auch da eine kleine nochmal eine Zusatzreferenz für Menschen, die vielleicht kein Apple TV haben und das vielleicht in Buchform wollen haben. Ich habe das wunderbare Graphic Novel, heisst Alpha, zeigst du in die Kamera. Das ist sensationell von Jens Harder. Ich habe das schon länger mal gekauft, ich bin ja nie dazu gekommen, das alles anzuschauen, aber das ist ein Lebenswerk. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, die ganze Geschichte von der Erde in 3 Bänden irgendwie grafisch nachzuerzählen. Es ist sehr, sehr schön gemacht. Jens Harder, Alpha. Beta gibt es auch, ist schon draussen. Und dann nach einer Gamma kommt erst, was dort passiert, weiss ich nicht. Beta habe ich auch noch nicht. Aber das ist ein sehr schönes Graphic Novel. Kostet das Gewehr, erschien im Carlsen Verlag. Jens Harder, Alpha. Könnt ihr abstellen, einfach nicht bei Amazon. Nochmal.
Einfach nicht bei Amazon. Und damit ich auch noch schnell abschließe, den Michael Gunton habe ich vorher als Mitproduzent erwähnt, für die, die es nicht wissen, der hat tatsächlich auch Planet Earth mitproduziert. Also das, was wir gerade gesagt haben.
Ja. Also komm, dann habe ich noch abschließend habe ich noch 2 Games und ich fange doch mit dem kleineren, wo ich kleineren, das günstigere. Obwohl es nicht bei beiden beim gleichen Preisklasse, aber Peglin. Das ist, ich weiß nicht, wer Peggle noch kennt. Das ist so
Freude, ja, schöne Götter von Cana ins Elysium. Das Geilste, oh, das ist genau das erste, so. Das ist vielleicht das erste, ja, und auch das einzige Mobile Game, das ich uhuere durchgesuchtet habe.
Ah, ich habe das
auf, ich Xbox, auf Xbox zuerst gegeben, dann ist es eben, das ist gerade so dort rausgekommen, wo die ersten so iPhone und so gekommen sind. Und dann, ja, wo das erste Mal auf dem iPhone kam, das ist so geil.
Es ist eigentlich, das Spielprinzip ist darum im Grundsatz das Gleiche. Du hast oben dran 2D, du schiessst ein Kügel ab, schiessen, und dann hat es ein Feld, verschiedene Muster, wo es Kügel sind, und du schiessest dann die ab. Im Peggle ist es aber wirklich meistens in den meisten Level darum gegangen, einfach alle Kügel abschiessen. Mhm. Und das ist da nicht so. Da geht es darum, du kämpfst dich eigentlich wie so durch einen Dungeon durch. Also weißt, wie bei die Übersichtskarte ist so ein bisschen verästelt, oder? Und du, deine Figur startet irgendwo und kann dann nachher so ästelmässig einen Weg einschlagen. Und an jeder Gabelung ist dann einfach wieder irgendwie ein Gegner, den du bekämpfst, oder ein Schatz oder so. Und eben die verschiedenen Level, das ist eben dann das Peggle-Feld, oder? Wo dann du deine Figur, so einen kleinen Goblin oder so, steht links, und du siehst dann oben dran sozusagen die Gegner, die auf dich zulaufen langsam, und jede Runde, wo du wieder das Kügel schiessest, kommen sie sich führen und verhauten dich, oder? Und du hast halt Leben. Und das Spezielle daran ist, du hast halt verschiedene von diesen Peggles, von diesen Kügeln, wo es dann x verschiedene gibt, oder? Weißt du, wo irgendwie der eine kann einen Feuerball machen, wo dann mehrere Gegner trifft. Es gibt dann auch Sättige, wo das Spielfeld beeinflussen. Zum Beispiel gibt es Sättige, wo es geht wie so kritische Schadenkügel, die roten, oder? Die verwandeln dann alle in rote. Und dann immer, wenn das Kügel dran tätscht, machst du überall kritische Schaden. Es gibt grüne Kügel, die das Feld wieder auffüllen. Weil eben, du willst es nicht leer räumen, du willst ja, dass die Kugel möglichst viele andere Kügel anprallt. Aber beim nächsten Schuss willst du es ja wieder voll haben, im besten Fall. Sonst ist ja nichts zum Schaden erzeugen. Und ja, dann kannst du die Kugeln kannst du upgraden, du findest neue, du findest auch verschiedene Gegenstände oder irgendwie halt, keine Ahnung, halt 10 Schüsse, wieder ein bisschen Leben gibt und so. Und dann hat es auch zum Beispiel Bomben auf dem Feld, wo wenn die zweimal abschiessst, trifft es alle Gegner. Und ja, es ist noch recht, also es wird noch recht strategisch eigentlich, welche Kugeln das einsetzt und auch wie, wo es halt durchschiessst, oder? So kurzweilig, aber auch eins, wo kannst du wieder irgendwie rüsten und dran leben. Und witzig ist auch noch, Kugeln fallen dann unten irgendwo runter, und wenn du in den nächsten Level willst, dann hat es unten wie 2 oder 3 oder 4 Felder, wo die Kugeln runterfallen können. Und du möchtest jetzt vielleicht zum Schatz gehen, und das ist ganz rechts, wenn aber die Kugel blöd runterspickt, ja, vielleicht landet sie dann einfach wieder bei einem Gegner oder im Feuer, wo es einfach nur Schaden macht und so. Recht witzig, also es ist noch Early Access, aber ja, bietet schon recht viel Inhalt, zum,
was
du das Pack-Zeug geil findest. Nein, also ich kann es halt auf dem Steam Deck natürlich jetzt können spielen, das, für das ist es auch wieder wie gemacht. Kostet aber 20 Stutz, eben Early Access. Ich finde es visuell ist nur schön, aber ja. Das ist jetzt nicht das stimulierendste Game visuell. Aber gleich Peglin heisst das. P-E-G-L-I-N. Dann das andere habe ich leider noch nicht so lange spielen, aber das ist ja irgendwie so der nächste, nach Valheim hat man das Gefühl, so der nächste Survival-Horror-Erfolgsgame. Und das heisst wie Rising. Ich glaube, es hat sich jetzt schon 1 Million Mal verkauft, durch 5 Tage oder so. Ich glaube, es sind schon 1 Million geknackt. Auch Early Access, aber wirkt schon huer komplett. Survival Game, Multiplayer kannst spielen, so Top-Down-Ansicht, eben meinst du wie Diablo. Du bist aber ein Vampir und bist in so einer Fantasy-Welt. Und du hast auch wieder möglichst Gegner runter. Also, weißt du, von Wölfen kannst du runterhauen, dann kommst du von ihnen irgendwie ein Fell über oder Leder. Ja, vermutlich Fell, kein Leder, Leder musst du vermutlich machen. Du kannst Bäume hacken fürs Holz, Steine kaputt machen, und dann kannst du natürlich bessere Äxte bauen, damit du die besseren Bäume oder bessere Pickel, damit du härtere Steine kannst, sammeln. So der typische Survival-Loot halt. Der Unterschied natürlich noch, in den meisten Survival-Games ist es so, dass die Nacht gefährlich ist. Das ist natürlich umgekehrt. Sobald es Tag wird, musst du dich immer im Schatten bewegen, weil sonst verbrennt dich einfach die Sonne. Und dann ist es recht schnell fertig mit dem Leben. Und dann baust du dir auch halt wieder deine Basis, oder? Du baust irgendwie so dein sozusagen das Herz, ich weiß gar nicht, was genau heisst irgendwie, aber es heisst irgendwas mit Herz, das ist sozusagen das Zentrale. Und die musst du, damit deine Basis Energie hat, musst du die wie füttern. Und du führst die mit so Essenzen. die Essenz wiederum kommst du natürlich über, indem du Gegner aussaugst. Weil wenn du sie vermöbelt hast, wenn sie noch ein bisschen Leben haben, kannst du sie aussaugen. Und wiederum dann fütterst du eben deine Zentrale und dort baust du halt eben ein Holzwerk und so. Und das läuft halt eben nur, wenn dort auch die Essenzen drin sind. Und ja, ich finde es geil. Auch das Bausystem ist, ja, es muss halt einem gefallen, oder? Aber es ist jetzt im Vergleich zum Valheim ein bisschen einfacher. Also, weißt du, es snappt mega einfach die Elemente aneinander. Vielleicht hängt es halt auch an der Ansicht. Aber ja, also kämpfen tut sich wirklich ähnlich wie Diablo. Du eben so Hack and Slay, oder? So also relativ simpel. Du hast so einen Dash. Kannst aber irgendwie am Anfang so einen Blutball schiessen, kannst blocken. Und dann hat es natürlich Skilltrees, wo du kannst freischalten.
Verschiedene Charakterklassen
mit so, oder? Nein, Charakter gibt es einen, aber du hast also du kannst einfach designen, aber es gibt einfach einen Vampir. Ja. Und du kannst ihn aber eben mit denen, es gibt vier, glaube ich, Skilltrees. Du kannst einfach auf verschiedene Arten skillen.
Procedurally generated levels, oder ist es immer das Gleiche?
Habe ich schon das Gefühl. Ja, würde ich schon sagen, ja. Du musst ja dann wieder deinen eigenen Server machen, sozusagen, und doch mal eh. Unter rechts steht nämlich, glaube ich, die Seed-Nummer.
Und hat es Quests?
Ja, also jetzt am Anfang ist halt so die Tutorial-Quests, weißt du, was der halt irgendwie sagt, du dein Gear-Score auf 15 Uhr, dann musst du halt irgendwie die Hose, die Jacke und das Zeugs craften. Oder eben kannst neue Schwerter und alles Mögliche kannst bauen. Also jetzt, ich habe erst 2 Stunden gespielt, dann ist es wirklich immer noch...
Es ist nicht procedurally generated. Bist du noch googeln?
Ah, wirklich? Ah, krass. Es hat dann auch so also Quests. Ich habe dann irgendwie müssen so einen Wolf, so einen Alpha-Wolf jagen. Du siehst noch, so die, du erschnüffelst vermutlich das Blut. Geruch. Und dann ist so ein kleiner Bosskampf, wo du auch, den musst du aussaugen und dort lernst du die Fähigkeit, dich selber in einen Wolf zu verwandeln. Und das ist noch witzig. Und eben, also bis jetzt habe ich vor allem gegen irgendwelche Wölfe und Hirsche gekämpft, aber es hat dann auch so Untote und wo dann auch so, also eben, sie sind die dann auch ein Level drauf und so. Und ja, also ich habe das Gefühl, das könnte einem noch gut reinnehmen, weil einfach, es sieht cool aus, du kannst viele Sachen bauen, eben, die Welt wirkt interessant zu erkunden. Und ja, wie Rising. Also ich zocke sicher noch weiter, tut und sicher noch mal ein bisschen berichten, wenn wir dann mal einen Server aufgesetzt haben und zusammen ein bisschen gamen können, weil scheinbar kannst du bis zu 40 Leute irgendwie auf dem Server. Also huere viel wäre. Und ja. Weil bis jetzt wirken die Levels so relativ eng. Also ich habe dann am Anfang noch Mühe gehabt, um einen Basisplatz zu finden, weil ich kann noch kein Dach bauen. Also habe ich gefunden, ich kann nicht einfach völlig draussen, weil dann ist es scheiße zum Zeugs craften. Am einen Ort, dann war es da gewesen und ich wollte, ja shit, ich muss doch jetzt hier in meiner Werkbank etwas basteln. Aber ich habe dann gerade so geschafft, bei den Säulen hat es gerade genug Schatten gegeben, damit ich an die Werkbank
reinstehe
und dass mir irgendein Grimm verbrutzelt. Ja. Ja. Ist noch witzig, also ich habe wirklich das Gefühl, dass...
Hype.
Zu Recht, dass es... Ja. Tschu. Ja, also...
Hype Train.
Dann, ja... Sind wir da am Ende unserer Sendung? Eben, nochmal zur Erinnerung: Wettbewerb, falls ihr gespult habt am Anfang. Zur 100. Folge, wo ich übernächst Mal dann schon ist. Also wir haben,
Details dazu, wann, wie, wo und ob wir live das machen oder was auch immer, das werden wir mitbekommen. Wir haben ja mal noch für live geredet.
Genau, aber tendenziell machen, also das ist das Ziel. Wir werden sie live machen, die Folge. Voraussichtlich dann am 8. Juni, gegen Abend, irgendwann ist, das ist dann gerade Mittwoch. Und eben genau, wir haben die 2 Wettbewerbe und beim einen könnt ihr eben jetzt, sind ihr jetzt schon gefragt, könnt ihr uns eben eure Inputs schicken. Ihr müsst uns nachäffen, der uns am besten imitieren kann. Wie 30 Sekunden oder so, schickt einfach ein Audio-File, könnt ihr irgendwo kurz aufnehmen. Ich kann auch ein Video machen, wenn ihr lustig seid. Und eben, schickt es an podcast.digitec.ch oder postet es im Discord-Kanal. Und eben, wir haben wirklich geile Preise, Wert von über 2'500 Franken, die wir dort verlosen. Da eben, wie gesagt, bis jetzt hat noch niemand etwas geschickt. Also, eure Chancen sind verdammt gut momentan. Ja, also, dann ja, würde ich sagen, Zeit zum Mittagessen für mich.
Ja,
und was auch immer ihr macht, ist mir gleich. Also, danke fürs Mitmachen und Zuhören. Ciao miteinander.
Ciao.